wie groß dein Name ist, Herr. Und das soll alle Welt hören. Und wir wollen dir danken für das Geld, das wir übrig haben, das wir zusammenlegen können, damit es eingesetzt wird dafür, dass andere davon noch hören. Herr, schenk, dass es solchen Segen hervorbringt, dass Menschen dich kennenlernen und deine Größe erfahren. Herr, und wir wollen zu deinen Füßen sitzen und dich einfach bitten, öffne unsere Herzen und lass ein Stück weit mehr erkennen, wie groß du bist, wie du bist und was das mit uns machen soll. Amen. Haben wir Filmliebhaber unter uns oder Leseratten? Dann sagt euch vielleicht dieser Ausdruck Plot-Twist etwas. Plot-Twist. Wer weiß, was ein Plot-Twist ist? Ja, so ein paar, ne? Genau. Also so eine überraschende Wendung in einem Film, mit der man, oder auch in einem Buch, ne? Etwas, womit der Zuschauer oder der Leser vorher nicht gerechnet hat. Also eine Entwicklung, die er nicht erwarten konnte. Das ist so ein Plot-Twist. Und solche Wendungen machen Filme oder Bücher erst so richtig spannend. Und ich liebe Filme mit solchen unerwarteten Wendungen, wenn man nicht am Anfang schon ahnt, wie es am Ende ausgeht. Das Thema, das uns heute beschäftigen soll, das bringt gleich mehrere Plot-Twists mit sich. Und es verspricht also, spannend zu werden. Und das extra Spannende, wir sind dabei nicht nur Zuschauer, sondern sind mittendrin in der Handlung, wenn wir wollen. Mitten hineingenommen. Filme fangen ja manchmal mittendrin in der laufenden Handlung an und man wird sofort so mit hineingenommen in etwas, was schon eine Weile im Gange ist. Da muss man sich dann erstmal so ein bisschen orientieren und den Faden finden und irgendwann erkennt man so langsam, worum es eigentlich geht in diesem Film. Und ich glaube, so müssen wir das heute auch mal machen. Glaubst du an den Menschensohn? So wurde mal einer gefragt. Glaubst du an den Menschensohn? Könntet ihr diese Frage beantworten? Mikro? Nee? Jana? Sie guckt mich grimmig an, weil ich habe sie heute Morgen schon gefragt. Glaubst du an den Menschensohn? Jesus war es, der diese Frage gestellt hat. Und er hat sie an einen Mann gerichtet, den er gerade kurz vorher von seiner Blindheit geheilt hat. Und der Mann hat diese Frage interessanterweise auch nicht sofort beantworten können. Ich lese uns mal diesen Bibelabschnitt vor. Das Ganze steht im Johannesevangelium, Kapitel 9. Wir fangen da an. Moment, ich erzähle euch noch kurz was dazu. Der Mann, der war von Geburt blind gewesen. Jesus hat ihn geheilt, aber das hat jetzt nicht allgemein zu großer Freude geführt. Komischerweise, es gab so ein paar religiöse Führer, die fanden das ausgesprochen suspekt. Für sie war Jesus nämlich ein Sünder, weil der macht sowas am Sabbat. Und Sünder können ja nicht im Namen Gottes wirken. Ne? Und deshalb zweifelten sie diese ganze Heilung gleich überhaupt an und fingen dann auch an, mit diesem Geheilten und mit seinen Eltern zu diskutieren. Es kann halt nicht sein, was nicht sein darf. Die Diskussion wurde dann ziemlich heftig und schließlich warfen sie diesen armen, beziehungsweise jetzt ja eigentlich glücklichen Mann, einfach raus. Und dann berichtet Johannes Kapitel 9, Vers 35. Jesus hörte von seinem Hinauswurf und suchte ihn auf. Und dann stellt er diese Frage: Glaubst du an den Menschensohn? Der Mann wusste, wer Jesus ist, er kannte seine Stimme, er wusste, wer ihn geheilt hatte, er kannte auch seinen Namen, aber den Menschensohn? Vers 36, Herr, wenn du mir sagst, wer es ist, will ich an ihn glauben. Er steht vor dir und spricht mit dir, sagte Jesus. Herr, ich glaube an dich, rief da der Geheilte und warf sich vor ihm nieder. An mir müssen die Geister sich scheiden, sagte Jesus. Ich bin in diese Welt gekommen, um solche, die nicht sehen können, zum Sehen zu bringen und denen, die sich für sehend halten, zu zeigen, dass sie blind sind. Ich weiß nicht, ob der Begriff Menschensohn in unserem Kindergottesdienst irgendwie eine wesentliche Rolle spielt. Im BU? Selbst da bin ich nicht so sicher, oder? Hatten wir das? Nee, ne, Anja? Jonathan, bist du irgendwo? Sehe dich gerade nicht. Im Jugendkreis, Wie läuft es da? Kommt es davor? Teamkreis, ich weiß nicht, ob es schon mal Thema war. Der Menschensohn. Es scheint, als ob dieser Begriff so im Laufe der Jahrhunderte seine Bedeutung irgendwie eingebüßt hat. Und ich denke, die meisten Menschen auf der Straße und vielleicht sogar die meisten Christen, denen wird es so gehen wie diesem geheilten Blinden. Glaubst du an den Menschensohn? Hä? Wer ist das denn? Menschensohn, ein ganz ziemlich unbekannter Titel. Für Jesus selbst war dieser Titel dagegen offenbar ein ganz wichtiger. Es gibt im Neuen Testament nachweislich 40 Bezeichnungen für Jesus. Aber es gibt einen Begriff, den Jesus eindeutig bevorzugt hat, um sich selbst zu bezeichnen, nämlich dieser Begriff Menschensohn. In den Evangelien kommt die Bezeichnung Menschensohn 82 Mal vor. Und interessanterweise wird dieses Wort nur von Jesus verwendet, nämlich immer da, wo er sich auf sich selbst und auf sein Tun und sein Handeln bezieht. Also Jesus spricht an diesen Stellen über sich in der dritten Person. Der Menschensohn macht dies und das. Und dann meint er sich, ich mache dies und das. Im Hebräischen oder auch im Aramäischen, also in der Sprache, die Jesus damals gesprochen hat, da war das möglich und auch gar nicht unüblich. Wir kennen das auch. Also besonders mit kleinen Kindern reden wir oft so. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Ne? Da sagt die Mutter zum Beispiel zu ihrem Kind, warte kurz, die Mama ist gleich zurück. Was sie eigentlich sagen will, ist, ich bin gleich zurück. Aber irgendwie drücken wir das manchmal anders aus. Wenn Jesus diese Bezeichnung Menschensohn so oft verwendet, um über sich selbst zu sprechen, dann ist das also ganz offensichtlich ein Schlüsselbegriff, den wir kennen sollten. Also Grund genug, sich damit mal intensiver zu beschäftigen. Worauf kam es Jesus wohl an, wenn er sich selbst als Menschensohn bezeichnet hat? Wenn man zunächst mal dieses Wort einfach so ganz unbeleckt hört, dann könnte man meinen, es käme auf die Betonung dieses Wortteils Mensch an. Und das klingt ja so, als würde da die Menschlichkeit von Jesus betont werden. Er ist ein Menschensohn. So wie man jetzt, wenn man den Begriff Gottessohn hört, erstmal denkt, oh, da wird irgendwie Göttlichkeit hervorgehoben, ne? Diese Gottesbeziehung oder diese Abstammung von Gott. Jesus ist aber eben halt nicht nur Gott, sondern auch ganz Mensch. Menschensohn könnte also betonen, dass Jesus sich hier auf Erden mit unserer menschlichen Schwachheit und Sterblichkeit identifiziert hat. Dann hätte Jesus also vielleicht darauf hinweisen wollen, dass er ein schwacher Mensch ist, der eines Tages leiden und sterben wird. Und das ist ja durchaus richtig. Und wir Christen kennen das zur Genüge, das Leiden von Jesus, das Kreuz, wir wissen darum. Aber wenn es um den Menschensohn geht, dann ist das eben nicht die ganze Wahrheit. Ja, dieser Ausdruck bedeutete damals in der Sprachwelt von Jesus tatsächlich auch einfach Mensch. Die menschliche Verwundbarkeit von Jesus und seine Sterblichkeit, die sind Bestandteile von diesem Ausdruck Menschensohn. Aber da ist noch viel mehr. Und jetzt kommt der erste Plot-Twist, die erste unerwartete Wendung. Der Titel Menschensohn, der so niedrig klingt, ist nämlich ausgerechnet ein Ausdruck für die göttliche Vollmacht von Jesus. Also eben waren wir ganz unten, ganz klein, menschlich. Und jetzt sind wir ganz oben, ganz groß, göttlich. Und das steckt in diesem Wort drin, in dieser Bezeichnung. Das ist ein Titel. Um das zu verstehen, müssen wir ins Alte Testament gehen. In dem prophetischen Buch Daniel, da kommt der Begriff Menschensohn zum ersten Mal vor. Der Prophet hatte eine Vision von den verschiedenen Reichen dieser Erde, die wie Monster oder wie Raubtiere auftreten. Also wenn man das so liest, im Daniel-Buch Kapitel 7, da staunt man nicht schlecht. Aber zuletzt sieht er dann so ein neues Zeitalter kommen, in dem diese ganzen alten Gewalten, diese Gewaltherrschaften besiegt werden, erledigt sind. Und in seiner Vision heißt es dann, Daniel-Buch Kapitel 7, Verse 13 und 14, immer noch sah ich die nächtlichen Bilder. Da kam mit den Wolken des Himmels einer, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Man führte ihn zu dem, der uralt war, und verlieh ihm Macht und Ehre und übergab ihm die Herrschaft. Die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist ewig. Sie wird nicht vergehen. Sein Reich wird niemals zerstört. Der Menschensohn ist also derjenige, der diese Erde mit der Vollmacht und Herrlichkeit Gottes, mit seiner Macht regieren wird. Diesem Menschensohn wird gedient. Seine Herrschaft hat kein Ende. Und das ist ja mal alles andere als schwach und klein. Nichts von Niedrigkeit und Leiden und Kreuz. Das ist Größe, pure, schiere Größe und Gewalt und Macht und Herrlichkeit. Es ist diese Vision, diese Prophetie, an die Jesus anknüpft, wenn er sich selbst als Menschensohn bezeichnet. Jesus verwendet den Begriff als einen Titel. Es kommt nicht nur so auf diesen Wortbestand, auf diesen Wortbestandteil Mensch an, sondern auf die geistliche Wirklichkeit, die Jahrhunderte zuvor schon prophetisch offenbart wurde. Darauf kommt es an. Menschensohn drückt nicht bloße Menschlichkeit aus, sondern im Gegenteil hohe Erhabenheit. Wenn Jesus den Titel Menschensohn für sich beansprucht, dann behauptet er damit, nichts anderes zu sein als ein göttliches Wesen. Er nimmt diese göttliche Macht in Anspruch, die der Prophet vorausgesagt hat, von der er gesprochen hat. Er sagt damit das, was wir heute glauben: Ich bin Gottes Sohn. Frommen Juden wird das durchaus bewusst gewesen sein. Menschensohn, das war ein messianischer Titel. Wahrscheinlich zuckten sie jedes Mal zusammen, wenn Jesus diesen Titel auf sich bezog, so wenn er so in der dritten Person über sich sprach. Der spricht jetzt aber nicht vom Messias, oder? Doch, genau das tut er. Und er handelt auch so. In frommen Kreisen wurde unter anderem zum Beispiel erwartet, dass der Messias jemanden heilen würde, der von Geburt an blind war. Und genau das hat Jesus getan. Wir haben das vorhin gehört. Aber wenn es dann passiert, dann glaubt man es halt doch nicht. Oder dass Jesus behauptet hat, dass er Sünden vergeben kann. Das ist etwas, was nur Gott kann. Und Jesus nimmt sogar Gebet und Anbetung entgegen. Er sagt, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Jesus sagt ganz eindeutig, ich bin ein göttliches Wesen, ich bin Gottes Sohn. Ich bin wirklich erhaben, ich habe die Macht. Die Pharisäer wollten das nicht wahrhaben. Und die Jünger werden es zunächst geahnt haben und zunehmend wurde es für sie auch zur Gewissheit. Ich glaube, bei ihnen kam immer mehr Klarheit an dem Punkt durch. Ja, wir haben es hier tatsächlich mit dem versprochenen Messias zu tun. Und da kommt der nächste Plot-Twist, die nächste unerwartete Wendung. Wenn man diese ganze Menschensohn-Prophetie im Hinterkopf hat, so von Herrschaft und Herrlichkeit und Erhabenheit, dann kommt man schon ins Fantasieren. Da kann man schon sich was vorstellen, was daraus werden kann, wenn der jetzt tatsächlich hier ist. Jesus als Herrscher, der die Gewalt an sich reißt, der die Römer aus dem Land vertreibt, der das Volk zu alter Macht und Größe führt. Bis nach der Kreuzigung von Jesus entdecken wir solche Gedanken bei den Jüngern, bei seinen Jüngern. Jesus hat versucht, diesen Ideen frühzeitig entgegenzuwirken. Denn der Menschensohn ist doch noch einmal ganz anders. Schauen wir einmal im Markus-Evangelium nach, Kapitel 9, Abvers 30. Markus 9, Abvers 30. Jesus und seine Jünger gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Jesus wollte aber nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er wollte seine Jünger über etwas belehren. Er sagte zu ihnen, der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert, und sie werden ihn töten. Doch 3 Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. Aber sie verstanden den Sinn seiner Worte nicht, scheuten sich jedoch, ihn zu fragen. Jesus wusste, dass er der Menschensohn ist. Er wusste, was ihm bevorsteht. Er wusste, dass sein Sterben, sein Tod immer näher kommen. Und nicht mehr lange, dann werden sie in Jerusalem sein. Jesus wird verklagt, verurteilt, getötet werden Und das will er in Ruhe mit seinen engsten Freunden, mit seinen Jüngern besprechen. Und darum sagt er ihnen, der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Das ist ein brutaler Plot-Twist für die Jünger. Nix Ehrentitel, nix Herrschaft, Macht und Herrlichkeit, nichts davon. Man könnte sich gar keine größere Erniedrigung denken, als dass der Vertreter Gottes sterben würde. Am Kreuz landen, diesem Folterinstrument für die ganz Schlimmen. Elendig verbluten und das alles noch durch seine eigenen Geschöpfe. Das konnte man gar nicht denken. Was Jesus da zu seinen Jüngern gesagt hat, das war wirklich extrem drastisch. Und er hat es auch noch so in ein Wortspiel verpackt. Der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert. Indem Jesus so spricht, bringt er zusammen, was die Jünger nicht zusammen denken konnten. Ich bin dieser erhabene Herrscher, der Stellvertreter Gottes. Ich bin dieser Menschensohn, das ist mein Titel. Ich stehe für Gott. Und ich trete zugleich für die Menschen ein, für euch trete ich ein. Und das bringt mir den Tod. Ich werde ausgeliefert werden. Das ist für uns nicht leicht zu verstehen und für die Jünger von Jesus war es das auch nicht. Und darum heißt es hier so schön, die Jünger verstanden Jesus nicht, wie ehrlich die Bibel immer ist. Die haben es nicht gerafft. Wahrscheinlich fragten die Jünger deshalb auch nicht weiter nach, weil sie eben tief im Innern ganz große Hoffnungen hegten auf ganz was anderes und weil sie große Pläne machten. Doch nicht der Tod. Das soll nicht geschehen. Petrus wollte seinen Herrn an einem Punkt regelrecht davon abhalten. Aber der göttliche Plan war eben ein anderer. Der Menschensohn und der Gottessohn, das gehört zusammen. Erst in seinem Tod wird die Herrschaft neu geregelt. Mit seiner Auferstehung wird ihm die Macht übergeben. Jesus opfert sich für die Sünder, die sonst in der letzten Gerichtsverhandlung total verloren wären. Da, wo über alles Leben Bilanz gezogen wird. Da wäre man ohne Jesus vollkommen verloren. Jesus nimmt den Urteilsspruch vorweg, trägt die Strafe, kauft uns Sünder frei. Wer gläubig wird und das für sich selbst annimmt, der kann nicht anders als Jesus sein Leben übergeben. Da tritt Jesus in einem Menschenleben bereits seine Herrschaft an. Diese Herrschaft, die im Himmel längst Realität ist, die aber auf der Erde noch nicht überall zu erkennen ist. Aber ich kann Ja sagen zu dieser Herrschaft. Ja sagen zum Menschensohn. Vertraust du dem Menschensohn? Jetzt kommt aber für die Jünger und auch für uns noch einmal eine Wendung, noch ein Plot-Twist. Lesen wir weiter bei der letzten Stelle, Markus 9, jetzt Verse 33 bis 37. Eben hat Jesus seinen Jüngern gesagt, dass er, Menschensohn hin oder her, den Menschen ausgeliefert wird, dass er getötet wird, aber dass er auch auferstehen wird, das hat er gerade gesagt. Kapiert haben sie es nicht. Sie sind weiter durch Galiläa gewandert und dabei wurden wohl unter den Jüngern so diverse Diskussionen geführt. Und dann hier Vers 33. Sie kamen nach Kapernaum. Als er dann im Haus war, fragte er sie, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander darüber gesprochen, wer von ihnen der Größte sei. Da setzte er sich, rief die 12 und sagte zu ihnen, wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen, wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Die Jünger wollten nicht nur, dass Jesus groß rauskommt, sie wollten selbst groß rauskommen. Auch das ist ziemlich ehrlich, finde ich, von der Bibel. Und man kann förmlich sehen, wie den Jüngern so die Schamesröte ins Gesicht steigt, ne, als Jesus sie fragt. Hört mal, worüber habt ihr eigentlich unterwegs gesprochen? Sie sagen da lieber nichts zu. Denn was sie da diskutiert haben, das war wenig schmeichelhaft. Wer ist eigentlich der Größte unter uns? Krass, oder? Da weiht Jesus seine besten Freunde ein, mein Tod steht kurz bevor. Und ich denke, sie sollten inzwischen kapiert haben, dass er schon ein Prophet ist, mindestens mal. Und dann haben die nichts Besseres zu tun, als zu diskutieren, wer ist jetzt eigentlich der Größte von uns? Ziemlich peinlich, aber eben auch menschlich. Aber es war damals im jüdischen Kontext durchaus üblich für die, die besonders fromm sein wollten, dass man in der Frömmigkeit, in der Theologie, ja sogar im Martyrium, also wenn es darum ging zu leiden, dass man überall der Größte sein wollte und dadurch eben auch besonders fromm. Das war das Ziel. Und wir sehen hier bei der Diskussion den Jüngern ins Herz. Aber ich glaube, wir sehen auch uns ins Herz. Das steckt doch so sehr in uns drin, dass wir gerne der Erste sein wollen. Die Größte, der Beste oder die Schönste. Nicht nur im ganz menschlichen Bereich, sondern eben auch im frommen Bereich. Machen wir uns nichts vor. Und Jesus macht seine Jünger nicht einen Kopf kürzer. Er führt das Ganze wieder zu einer ganz unerwarteten Wendung. Er greift das Thema der Jünger auf und stellt es auf die Spitze. Er sagt, gut und schön, dass ihr darüber nachdenkt, wer der Erste sein will. Und wer der Erste sein will, der soll der Letzte sein. Der soll der Diener von allen sein. So geht das. Aber Achtung, Falle. Jetzt soll man natürlich nicht mit Hintergedanken dienen, so nach dem Motto, ich diene jetzt, damit ich gleich dann der Größte bin. Das wäre so wie bei Klein Fritzchen, ne? Als der Pfarrer im Konfirmandenunterricht gefragt hat, wer ist denn der Demütigste hier? Und Klein Fritzchen meldet sich eifrig und sagt, ich. Ist auch blöd. Wir sollen ja nicht Demut spielen, um in Wahrheit groß rauszukommen. Guck mal, wie demütig ich bin, guck mal, wie toll ich diene. Nein, Jesus zeigt am eigenen Vorbild, wie es geht. Gott ganz die Ehre zu geben. Im Grunde geht es bei diesem Lehrgespräch um das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Jesus sagt, wer sich aufspielt im Reich Gottes, also wer im Reich Gottes der Allererste sein will, der rührt an Gottes Ehre. Der will ja mehr sein als Gott selbst. Wer in die Nähe Gottes kommen möchte, der darf nicht nach oben streben. Er muss nach unten streben. Der katholische Bischof Franz Kamphaus hat das gut zusammengefasst. Er sagte, mach's wie Gott, werde Mensch. Gott ist ziemlich heruntergekommen. Der Herrscher wurde Diener. Ein Diener fragt, was kann ich für dich tun? Oder was kann ich dir bringen? Und eben nicht, was tust du für mich und was bringt mir das? Jesus möchte seinen Jüngern die göttlichen Maßstäbe nahebringen. Sei ganz Mensch, spiel nicht Gott. Lass Gott Gott sein und sei du als Mensch für die anderen Menschen da. Frag nicht, was bringt mir das, sondern frag, was kann ich dir bringen, was kann ich für dich tun? Eine jüdische Legende erzählt, dass ein Schüler zu seinem Rabbi kommt und ihn fragt, Meister, warum haben früher die Leute Gott öfter gesehen als heute? Und da antwortet dieser Rabbi, weil sich heute keiner mehr so richtig bücken will. Jesus stellt den Jüngern ein Kind als Vorbild hin. Kinder waren in der damaligen Gesellschaft die, um die sich eigentlich niemand kümmerte. Die waren überhaupt nicht im Blick. Wer ein solches Kind aufnimmt, also den, der sonst immer übersehen wird, der nimmt mich auf. Der nimmt sogar Gott selbst auf. Also, indem wir uns bücken zu dem, der arm ist, unwichtig, erniedrigt, der so am Rand steht, in dem Moment treffen wir auf Gott selbst. Das muss man sich mal so richtig ins Herz sacken lassen, was Jesus da sagt. Wer sich in liebevoller Aufmerksamkeit um Menschen kümmert, die sonst übersehen werden, der begegnet Gott selbst. Der macht Gottes Erfahrung. Ziemlich provozierend und herausfordernd. Eine ziemlich unerwartete Wendung, wenn es darum geht, bei Gott groß rauszukommen. Und das ist vielleicht auch ganz anders als das, was wir sonst so als Schema in uns tragen. Aber Jesus sagt, doch, so ist das. Lasst es an euch heran und lernt mit meiner Hilfe so mit denen umzugehen, die sonst übersehen werden. Und wer das bei mir lernt, der wird der Erste im Reich Gottes sein. Willst du dich einlassen auf diese Plot-Twists, zu denen Jesus uns mit seinem Titel Menschensohn abgeholt hat? Im Himmel bekommt der Menschensohn alle Macht und Herrschaft übertragen. Aber wir wissen es, das geschieht erst, nachdem er erniedrigt wurde, bis er schließlich am Kreuz starb. Er wurde der Diener für uns alle, um uns zu retten. Erst dann wurde er erhöht. Auferstehung, Himmelfahrt, Inthronisation in der göttlichen Welt. So bringt Jesus das Niedrige und Söhne und Töchter einfacher Menschen in den Himmel. Als der Menschensohn nimmt er uns quasi mit. Wer diesem Menschensohn folgt, der darf Gottes Herrlichkeit sehen. Das Abendmahl, das wir heute feiern werden, das ist die Einladung von Jesus, an seinem göttlichen Plot-Twist teilzuhaben. Wir feiern die Demut und Erniedrigung des Herrschers, die für uns zur Rettung wird. Aber wir können das nicht tun, ohne selbst, wie er, demütig zu werden. Wer sich an den Tisch stellt, der bekennt damit seine eigene Schuld. Er erkennt sie an. Er versteckt sie nicht. Er lässt zu, dass der Ewige da drauf schaut. Und er sagt, Jesus, ich brauche dich. Vergib mir, wo ich den Platz angestrebt habe, der nur Gott gebührt. Und Jesus sagt, ja, komm. Dafür ist der Menschensohn gekommen, um sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Auch für dich. Tritt ein in meine auf den Kopf gestellte Welt. Aber es wird nicht ohne Folgen bleiben. Da muss ich euch warnen. Jesus wird dich fragen, willst du mit mir gehen? Mit mir, der ich der Menschensohn bin, der Vertreter Gottes, der ins Leiden geht. Willst du mit mir gehen und ein Diener werden wie ich? Willst du dich anderen in liebevoller Aufmerksamkeit zuwenden, besonders denen, die übersehen werden? So fragt Jesus uns heute Morgen. Willst du mit mir gehen? Amen.